Ja, ich habe letztes Mal schon über das Thema Verfolgung gepredigt und habe so gedacht, ja, mir ist es so gegangen wie jemand, der versucht, einen Nagel einzuschlagen. Er haut einmal zu und dann ist der Nagel so halb reingegangen. Kann man natürlich ein neues Thema nehmen, nächsten Nagel anfangen, aber ich glaube, das tut kein guter Handwerker. Jeder, der nur halbwegs die Sinne beisammen hat, der schlägt nochmal drauf, bis der Nagel dann richtig sitzt. Und deswegen noch einmal heute das Thema Leiden für Jesus und Verfolgung. Das Thema heißt Bewährungsproben. 1. Petrus 4, Vers 12 bis 19. Das sollen die Verse sein, die uns begleiten werden. Aber zunächst einmal möchte ich euch erzählen, dass ich in der vergangenen Woche eine Gebetsmail bekommen habe von Open Doors, von dieser Gesellschaft, die sich um verfolgte Christen in aller Welt kümmert. Man kann das abonnieren, dann bekommt man immer in regelmäßigen Abständen solche Gebetsmails zugeschickt. Handelt sich um die Frau, die wir dort rechts auf dem Bild sehen. Sie ist eine Äthiopierin. Sie heißt Sintayehu Lagiso. Und ich lese einmal, was ich bekommen habe. Vor fast einem Jahr verlor Sintayehu Lagiso aus Äthiopien ihren Mann Markus. Die Witwe hatte kaum seinen Tod verwunden, da erreichte sie vor wenigen Tagen die nächste traurige Nachricht. Ihr Sohn Abush wurde am 5. November bei einer Explosion an seinem Arbeitsplatz in Hirinatown getötet. Abush arbeitete dort als Lkw-Beifahrer. Was die Explosion ausgelöst hatte, ist unklar. Erst kürzlich kehrten unsere Mitarbeiter von einem Besuch bei der Familie Lagiso in der Region Oromia zurück. Sie bitten Christen weltweit, für die Familie zu beten. Im vorigen Dezember wurde Sintayehus Mann Markus heimtückisch umgebracht. Er war gerade auf dem Nachhauseweg von seinem Restaurant in Senkele, als ein bislang unbekannter Mann ihn von hinten mit einer Machete angriff. Die Familie lebt in einer überwiegend von Muslimen bewohnten Region in Äthiopien. Der Mitte 50-jährige Markus Lagiso war bis zu seinem Tod ein erfolgreicher Geschäftsmann und aktives Mitglied der Full Gospel Church in Senbet Senkele gewesen. Er hatte die Kirche finanziell unterstützt. Darin sehen Kirchenmitglieder auch das Motiv für seine Ermordung. Um der Witwe in ihrer Trauer um ihren Mann beizustehen, hatte Open Doors zu einer weltweiten Briefschreibaktion für die Familie Lagiso aufgerufen. Ich hatte letztes Mal ja schon erzählt, dass es die Möglichkeit gibt, den Verfolgten beizustehen, indem man ihnen einen Brief schreibt oder eine Karte. Hunderte Briefe und Karten konnten unsere Mitarbeiter in den darauffolgenden Monaten Sintayehu und ihren 7 Kindern im Alter zwischen 10 und 25 Jahren überreichen. Durch die Post wurde die Witwe stark ermutigt. Sie begriff, dass Gott andere Menschen geschickt hatte, um ihr und ihrer Familie in dieser Zeit beizustehen. Sie bedankte sich dafür mit den Worten: „Ich danke Gott. Nach dem Tod meines Mannes haben viele Menschen für uns gebetet. Und dafür danke ich auch euch. Möge Sintayehu nach dem Tod ihres Sohnes nun in gleicher Weise getröstet werden. Bitte beten Sie dafür", so lautet der Aufruf und auch weiterhin die Bitte, Briefe zu schreiben, mit Worten des Trostes. Ihr könnt gerne auf Englisch schreiben oder wenn ihr selber kein Englisch könnt, dann bittet doch jemand, euch bei der Übersetzung zu helfen. Ein kurzer Gruß ist schon eine ganz, ganz tolle Hilfe. Ich habe gehört, dass in der vergangenen Woche ein Hauskreis schon eine Schreibaktion ganz spontan gemacht hat. Finde ich toll. Mir ist dazu folgendes Wort begegnet, ein Wort aus dem Hebräerbrief, wo wir ganz konkret aufgefordert werden, die Schmerzen und die Leiden unserer Geschwister wahrzunehmen, als ob es unsere eigenen Leiden wären. Denkt an die Gefangenen und nehmt an ihrem Schicksal Anteil, als wärt ihr selbst mit ihnen im Gefängnis. Habt Mitgefühl mit den Misshandelten, als wäre es euer Körper, dem die Schmerzen zugefügt werden. Das sind klare Worte. Vorhin wurde gesagt, wer sich selbst nicht lieben kann, der kann auch keinen anderen lieben. Ich möchte es relativieren. Ich möchte einmal sagen, wer immer nur damit beschäftigt ist, um Selbstannahme zu ringen, der dreht sich um sich selber und kann gar nicht mehr die Schmerzen von anderen wahrnehmen. Es ist nützlich zu unterscheiden zwischen Selbstliebe und Selbstannahme. Selbstliebe ist uns mitgegeben in der Schöpfung. Wenn wir hungrig sind, dann essen wir. Wenn wir durstig sind, dann trinken wir etwas. Wenn uns etwas wehtut, gehen wir vielleicht zum Arzt oder beten oder tun Pflaster drauf. Diese Gabe haben wir alle mitbekommen. Aber wer sich selber nicht annehmen kann, also angenommen, ich gucke in den Spiegel und denke, den kannst du nicht leiden. Mich beunruhigt dann dieser Gedanke und ich denke nur immer an mein Aussehen und immer nur an mein Aussehen. Und ich merke gar nicht, wie neben mir einer ist, der leidet. Bin so um mich selber beschäftigt. Also ein übertriebenes sich um sich selber drehen verhindert, dass ich andere lieben kann. Wenn ich mich selbst annehmen kann, dann sage ich mir, Gott hat mich so geschaffen, wie ich bin. Und ich bin ein eigentümlicher Mensch, das sage ich also auch zeugnishaft, ich bin ein sehr eigentümlicher Mensch. Aber was soll's, die Erde erträgt das. Und irgendwo, wenn ich euch so ansehe, seid ihr ein ziemlich guter Ausgleich. Ja. Kann ich mit leben und bin froh und dankbar für die Möglichkeiten und Gaben, die ich habe und es wird laufen. Aber lasst uns die, die leiden, nicht vergessen. Lasst uns die Liebe zum Nächsten nicht vergessen über all die Probleme, die wir mit uns selber haben. Ja, das nur so, kurzer Exkurs dazu. Die Frage ist natürlich, warum passiert so etwas? Habt ihr euch das auch schon mal gefragt? Warum passiert so etwas, dass ein Mann, der nichts anderes Böses gemacht hat, als dass er sein verdientes Geld einer Gemeinde zur Verfügung stellt, also der hat es nicht geklaut, der hat niemanden betrogen und wird hinterrücks mit einer Machete niedergemetzelt. Was für ein Hass und für was eigentlich? Gestern wurde der Sohn von Gaddafi erwischt. Es ging ja durch die Nachrichten. Er hofft auf eine Verhandlung vor dem Internationalen Gerichtshof in Den Haag. Das hat er schon vor einigen Wochen angekündigt. Warum wohl? Ja, ganz klar, weil er den Zorn seiner Mitbürger fürchtet. Die würden ihn ja am liebsten lynchen. Dass ihn jetzt der Hass der Bevölkerung trifft, das ist klar. Aber warum werden Menschen getötet, nur weil sie eine Kirche unterstützen? Vor 3 Jahren beim Christeville, als Autonome mit Gewalt versuchten einzudringen, da haben wir alle gestaunt und uns gefragt, warum eigentlich? Weil da ein Seminar über Homosexualität ist, kann doch nicht sein. Es passiert doch so viel Gutes, das muss doch jeder sehen. Bei einer Begebenheit. Warum? Warum? Das haben sich Christen von Anfang an eigentlich gefragt. Eigentlich vom 1. Jahrhundert an. Und der Petrus, der Apostel, der hat ja selber auch Verfolgung erlebt. Ja, er hat erlebt, wie einer seiner allerbesten Freunde, der Jakobus, eingebuchtet worden ist und hingerichtet wurde. Für nichts, für Glauben, für Treue zu Jesus. Und der König, der stellte dann überrascht fest, dass die Bevölkerung ihm dafür zujubelte. Und da dachte er, wenn es so einfach ist, populär zu sein, da buchte ich doch gleich den Nächsten ein. Gesagt, getan. Und Petrus kam an die Reihe. Und da saß er im Gefängnis und er war mit dem Tode bedroht. Durch ein Wunder wurde er gerettet. Der Herr schenkte einen Engel. Die Gemeinde hat für ihn gebetet. Und dieser Petrus, der schrieb an mehrere Gemeinden im kleinen asiatischen Raum wohl, wir wissen nicht mehr genau, welche Gemeinden es sind, einen Brief, den 1. Petrusbrief, die auch ganz hart bedrängt war und verfolgt war. Liebe Freunde, schreibt er, wundert euch nicht über die Nöte, die wie ein Feuersturm über euch hereingebrochen sind, und durch die euer Glaube auf die Probe gestellt wird. Denkt nicht, dass euch damit etwas Ungewöhnliches zustößt. Und jetzt kommt's. Ich wollte euch eigentlich vor der Predigt warnen, weil da kommen Gedanken, die irgendwie wahrscheinlich euch aufstoßen werden. Aber im Bibeltext ist dieser Gedanke auch schon drin. Freut euch vielmehr, dass ihr auf diese Weise an den Leiden teilhabt, die Christus durchmachen musste. Denn dann werdet ihr, wenn ihr in seiner Herrlichkeit erscheint, erst recht von Freude und Jubel erfüllt sein. Ja, wenn ihr beschimpft werdet, weil ihr zu Christus gehört und nach seinem Namen genannt seid, seid ihr glücklich zu preisen, denn gerade dann ruht der Geist der Herrlichkeit, der Geist Gottes auf euch. Etwas anderes wäre es, wenn jemand von euch eine Strafe erleidet, weil er ein Mörder, ein Dieb oder sonst ein Verbrecher ist oder weil er die Rechte anderer missachtet. Dazu darf es natürlich nicht kommen. Doch wenn jemand Schweres durchmacht, weil er ein Christ ist, braucht er sich deswegen nicht zu schämen. Vielmehr soll er Gott ehren, indem er ohne Scheu dazu steht, dass er nach dem Namen von Christus genannt ist. Darum sollen die, die nach dem Willen Gottes zu leiden haben, ihr Leben ihm anvertrauen, dem treuen Schöpfer, und sich nicht davon abbringen lassen, das zu tun, was gut und richtig ist. Ich habe zwei Verse übersprungen, damit der Predigttext nicht zu lang wird. Nicht beschäftigen, angesichts dieses Sachverhalts, das den Petrus ja feststellt. Zwei Fragen. Also der Sachverhalt, der ist klar, den sehen wir auch heute in der Welt. 100 Millionen Christen werden verfolgt, nur weil sie Christen sind. Mich beschäftigen zwei Fragen. Erstens, warum werden Christen verfolgt? Und zweitens, was ist unsere Aufgabe, die wir nicht verfolgt werden? Wir werden nicht verfolgt. Ich bin schon ausgelacht worden für meinen Glauben. Man hat mich schon öffentlich lächerlich gemacht und sowas. Aber das ist ja gar nichts. Also das stecken wir ja locker weg, ist doch kein Problem, oder? Wenn wir von Verfolgung sprechen, sprechen wir von was anderem. Da wird die Existenzgrundlage entzogen, der Job vorbei, Entlassung vielleicht. In Indien sind vor einigen Jahren Christen vertrieben worden aus ihren Häusern. Leute haben das Dorf überfallen, sie sind in die Wälder geflüchtet. Teilweise leben sie immer noch in den Wäldern. Das ist Verfolgung. Es ist doch klar, dass Christen verfolgt werden. Und da bin ich so dankbar für das eine Lied, das wir vorhin gesungen haben, Zwischen Himmel und Erde. Das hat es ziemlich gut auf den Punkt gebracht. Diese Wirklichkeit, in der wir leben, ist in zwei unversöhnliche Teile geteilt. Himmel und Erde. Das biblische Verständnis von der Welt geht im Unterschied zu dem, was heute so üblich ist, davon aus, dass es nicht einfach nur die sichtbare Welt gibt. Die ganz normale, sichtbare Welt, da gibt es gute Menschen und weniger gute. Wer weniger gut ist, hat einfach nur einen Mangel an Gutem. Aber im Grunde genommen, alles ist grau in unterschiedlichen Schattierungen. Es gibt auch eine unsichtbare Welt. Bezeugt uns die Bibel von A bis Z. Und da kommen wir nicht von ab, da kommen wir nicht von los. Es gibt auch eine unsichtbare Welt. Und diese unsichtbare Welt hat eine Tagseite. Gott und seine Engel. Und eine Nachtseite, der Teufel und seine Entourage. Und wir haben keinen Zugang zu dieser Welt, aber sie wirkt ständig hinein in die sichtbare Welt. Wir erkennen die Auswirkungen, aber wir können uns nicht erklären, woher kommt das, woher kommt so ein Hass bei Menschen. Plötzlich, dass sie aufeinander schießen, sie mit Absicht einander umbringen, oftmals ohne dass es einen triftigen Grund gibt dafür. Der Teufel, er wird der Fürst dieser Welt genannt. Und Seine Absicht ist, dass er seinen Einfluss wahren will. Um jeden Preis. Das ist seine Absicht. Seinen Einfluss wahren. Immer wenn einer ausbricht aus seinem Reich, immer wenn einer umkehrt zu Gott, zu Jesus, dann ist es für ihn ein Verlust. Und noch mehr, er riskiert, dass dieser eine, der ausbricht, vielleicht noch andere mitzieht. Und deswegen versucht er alles Mögliche, den unschädlich zu machen. Er gebraucht dazu unterschiedliche Methoden. Er gebraucht in unserer Gesellschaft, Marktwirtschaft, oftmals den Mammon. Ja, dass er mit Leute ködert, mit Materialismus, mit Geld. Ziemlich erfolgreich. Oder er bringt eine Gesellschaft gegen die Gemeinde auf, gegen die Christen auf, indem er ihnen sagt, die Christen, das sind die schlimmsten Volksschädlinge. Entweder sie kommen zurück oder sie werden liquidiert. Mindestens werden sie eingeschüchtert, dass sie ihren Mund nicht mehr aufkriegen. Es gibt unterschiedliche Strategien. Das Wichtigste, was wir hierzu wissen müssen, ist, dass wir nicht mit Fleisch und Blut zu kämpfen haben. Wir sind nicht in einem Kreuzzug gegen die Moslems oder gegen sonst wen. Denn in Wahrheit sind hier ganz andere Kräfte am Werk. Kräfte, die wir nicht sehen können, die aber dennoch einen Einfluss haben in dieser Welt. Ich denke, dass schon, oder ich weiß, es ist schon sehr, sehr viel Schaden angerichtet worden, weil gute Menschen gemeint haben, sie müssten gegen Fleisch und Blut kämpfen. Müssen wir aber nicht. Und das andere, was wir wissen müssen, ist, Jesus ist Sieger. Die Tage des Bösen sind gezählt. Und zwischen Himmel und Erde, so haben wir gesungen, ist das Kreuz. Da, wo sich Himmel und Erde begegnen, der Himmel Gottes, in dem Gottes Wille ungekürzt zum Zuge kommt und die Welt, die unter der Herrschaft des Satans ist, da ist eine Front, da ist Leid, da ist das Kreuz. Keine Panne, sondern Plan. Ich hatte vorhin vorgelesen, liebe Freunde, wundert euch nicht über die Nöte, die wie ein Feuersturm über euch hereingebrochen sind und durch die euer Glaube auf die Probe gestellt wird. Denkt nicht, dass euch damit etwas Ungewöhnliches zustößt. Und das ist so ein ganz kritischer Punkt, denke ich. Hier geht es um Leid. Und vielfach wird hochgehalten, Leid ist das Gegenteil von Freude. Du kannst nur entweder Leid haben oder Freude. Keiner will Leid haben. Wenn du Leid hast, dann versuche dem Leid zu entkommen, um zur Freude zu kommen. Deswegen haben wir auch alle keine Lust auf den November. Deswegen haben wir auch alle, deswegen kann man uns Angst einjagen mit Leid. Das ist ja die Strategie hinter dem Terror. Nicht, dass da 3 oder 4 Menschen umgebracht werden, sondern dass ein ganzes Volk plötzlich sich verkriecht oder das ganze Flair in einem Land verändert wird. Was hat der 11. September Amerika verändert? Nicht wegen der beiden Türme, die eingefallen sind, sondern weil ein ganzes Volk in Angst versetzt worden ist vor dem Terror, vor dem Leid. Warum lässt Gott, wenn er so mächtig ist, sich das bieten? Die Botschaft ist, in Wirklichkeit ist Leid und Freude, sind das keine Antagonisten, ist es kein Entweder-Oder, sondern sie sind siamesische Zwillinge, miteinander verbunden und miteinander verwoben. Das ist es, was Petrus hier seinen Freunden schreibt und was er auch selber erlebt hat und was auch ganz, ganz viele seiner Zeitgenossen erlebt haben. Das Leid um Christi willen hat uns eine Freude gebracht, ich kann es euch gar nicht sagen. Das ist kritisch zu sagen. Das liegt quer. Verfolgung ist keine Panne, sondern Plan. Man kann nicht sagen, oh, da ist Gott aber etwas aus dem Ruder gelaufen. Da hätte er besser aufpassen müssen. Nein, Jesus ist Sieger. Verfolgung ist Bewährungsprobe. Ich habe mal, ihr glaubt es nicht, aber es ist tatsächlich so, ich habe mal 2 Semester Bauingenieurwesen studiert. Ich oute mich. Und da geht es unter anderem um die Festigkeit von Zement. Also das ist bei mir irgendwo ganz stark hängen geblieben, die Stunden, die wir dazu gebracht haben. Wie kriegt man raus, ob so ein Zement auch wirklich hält? Den Druck, der auf der Packung draufsteht, oder der Norm entspricht. Ja, ganz einfach. Man gießt so einen Block Beton, spannt es ein auf 2 Lager, da kommt ein Stempel drauf, also ein richtiger fester Stempel, und dann wird Druck aufgebaut. Druck aufgebaut, Druck aufgebaut, Druck aufgebaut. Bis die Grenze erreicht ist. Dann sieht man, der Zement ist tatsächlich so gut, wie man angenommen hat und wie es auch der Norm entspricht, so wie es sein soll. Wir haben dann noch weiter gemacht, weit über die Norm raus, und irgendwann hat es dann Krach gemacht und der Block ist ins... Ach, das war herrlich, hat Spaß gemacht. Also beim Glauben ist es ähnlich. Nicht, dass der Glaube zerbrochen wird. Aber ob der Glaube echt ist oder nicht echt, kannst du oft nicht sagen bei jemand. Weißt du nicht. Aber unter Druck wird es sichtbar, ob der Glaube echt ist. Vom läuternden Feuer ist vorhin in der Anmoderation die Rede gewesen. Gerhard hat uns da etwas vorgelesen. Ja, Gold wird geläutert. Es wird sauber und rein gemacht. Aber was nicht Gold ist, was Holz ist und Stroh, das wird natürlich verbrannt, ist klar. Also das Feuer des Druckes macht klar, ob da ein echter Glaube ist. Bewährungsproben beweisen, wie echt der Glaube ist, und sie stärken auch den Glauben. Sie stärken echten Glauben. Es ist nicht so ganz wie beim Betonblock natürlich, denn der Betonblock, wenn ich den da Druck aufbaue, dann wird er auch nicht besser. Der bleibt, wie er ist. Aber wir sind lebendige Wesen und unser Glaube ist auch ein lebendig Ding. Unter Druck passiert etwas mit dem Glauben. Unter Druck wird der Glaube stärker. Wenn unser Glaube unter Druck gerät, dann werden wir sehr abhängig. Uns wird unsere Schwäche und unsere Hinfälligkeit bewusst und wir schreien. Vielleicht können wir in der Situation nur noch schreien: Gott, schick mir deine Gnade. Hilf mir. Und Gottes Gnade findet ihren Weg immer dorthin, wo sie am nötigsten gebraucht wird. Eben gerade dahin zu den Schwachen. Eben gerade dahin, wo die sind, die unter Druck stehen. Er kommt dem geknickten Rohr zur Hilfe. Er stärkt die Angefochtenen und stärkt sie. Glaube wird stärker. So wie ein Muskel bei Beanspruchung stärker wird, weil der Körper reagiert. Der merkt, der Muskel wird beansprucht, da muss ich etwas tun, da muss ich Muskelmasse aufbauen, damit er mit dem Druck noch besser zurechtkommt. Ich habe eine Geschichte gefunden in meinem Neukirchener Kalender unter dem 24. Oktober. Ihr seht hier ein Bild, ob ihr es glaubt oder nicht, aber das ist ein Scherenschnitt. Das ist ein Scherenschnitt. Das ist von einer chinesischen Künstlerin gemacht, namens Fan Pu. Fan Pu ist Scherenschnittkünstlerin und man sieht auf dem ersten Moment denkt man, es ist die Erdkugel. Wenn man genauer hinsieht, dann sieht man, es ist ein Netz, wo ganz viele Fische drin sind. Und drumherum sind ganz viele Menschen, aber aus ganz unterschiedlichen Nationen. Hier ist die Gemeinde Jesu Christi dargestellt. Und jeder hat seinen Platz an diesem Netz und tut etwas und wirkt zusammen. Das war ist die Botschaft dieser Künstlerin. Und von Fan Pu habe ich Folgendes gelesen. 2007 kam die chinesische Künstlerin Fan Pu nach Deutschland. Dabei sagte sie, und jetzt kommt es, jetzt müsst ihr gut zuhören, ich habe es nicht aufgeschrieben, aber ich finde, das hat mich umgehauen, das Kreuz und das Leiden bewirken das Leben der Christen und der Kirche. Das gilt für die Kirche auf der ganzen Welt. Noch einmal, das Kreuz und das Leiden bewirken das Leben der Christen und der Kirche. Das gilt für die Kirche auf der ganzen Welt. Sie hatte diese Erkenntnis schwer lernen müssen. Aufgewachsen in einer christlichen Familie, wurde sie nach dem Krieg in ein Umerziehungslager geschickt. Schwerste Arbeit führte sie an die Grenzen des Todes. Sie überlebte. Nach der Freilassung konnte sie eine Ausbildung als Scherenschnittkünstlerin durchlaufen und ihrem Glauben endlich wieder Ausdruck geben. Im Blick auf die aufblühenden christlichen Gemeinden in China fasst sie die Frucht der vergangenen Jahre zusammen. Wir in China erkennen uns wieder in der Geschichte der Apostel. In der Verfolgung, den vielen Geschichten in Gefängnissen, in den Berichten über Wunder und Heilung und in den unglaublichen Wachsen der Kirche. Warum ist der Glaube in Europa so schwach verglichen mit dem Glauben in anderen Kontinenten, in Asien, in Afrika, in Südamerika? Sicher liegt es auch am Umfeld, an der allgemeinen Gleichgültigkeit geistlichen Dingen gegenüber, an den Versuchungen des Materialismus, vielleicht aber auch gerade daran, dass unser Glaube nicht zwangsläufig auf die Probe gestellt wird. Nicht zwangsläufig. Also nicht automatisch dadurch, dass ihr Christ werdet, nicht automatisch dadurch, dass ihr euch taufen lasst, kommt ihr unter Druck in unserem Land. Es sei denn, ihr bekennt euch ganz bewusst zu Jesus. Dann werdet auch ihr Druck, werdet ihr feststellen, dass es Leute gibt, die das nicht mögen. Und ihr werdet Widerstand feststellen. Die meisten Länder, in denen Christen heute verfolgt werden, sind ja islamische Länder, ist kein Geheimnis. Etwa 40 von 50 verfolgenden Ländern sind islamisch. Heute denken wir, wie hoffnungslos doch die Lage der Christen dort ist. So viele haben zum Beispiel Ägypten auch wieder verlassen in den vergangenen 12 Monaten. Man spricht von 100.000. Aber morgen, vielleicht in einigen Jahren, vielleicht in 5, in 10 Jahren, werden wir sehen, dass genau diese Gemeinden die stärksten auf der ganzen Welt sein werden. Durch Druck, durch Leiden. Was können wir tun? Wir können Anteil an ihrem Leiden haben und dadurch auch Anteil an ihrem Leben haben, indem wir für sie beten, ernsthaft für sie beten, indem wir uns informieren. Wir brauchen auch ihr Gebet, nebenbei gesagt. Ein zweiter Punkt, Gemeinschaft mit dem Gekreuzigten. Freut euch vielmehr, dass ihr auf diese Weise an den Leiden teilhabt, die Christus durchmachen musste. Ja, wenn ihr beschimpft werdet, weil ihr zu Christus gehört, seid ihr glücklich zu preisen, denn gerade dann ruht der Geist der Herrlichkeit, der Geist Gottes auf euch. Also das ist was, was uns eigentlich sehr, sehr fremd ist. Wir werden uns daran reiben, aber es ist ja vielleicht auch nicht das Schlechteste, wenn man sich mal an so einen Vers auch reibt. In ihrem Leiden haben Verfolgte eine ganz besonders tief erlebte Gemeinschaft mit Jesus Christus. Gerade in ihrem Leiden. Ich kenne es nur aus zweiter Hand. Ich kenne es nur aus gelesenen Berichten, aus Zeugnissen. Aber ich glaube es. Es ändert auch nichts daran, dass es wahr ist. Egal wo und egal in welcher Zeit, Verfolgte berichten immer wieder, dass sie mitten im schlimmsten Leid, auch die, die vor die Gestapo mussten im Dritten Reich, um ihres Glaubens willen, berichten das. Ich war hundeelend mitten in der Nacht in der Zelle und da besuchte mich die Nähe Gottes und eine Freude kam in mich rein. Solche Berichte gibt es. Petrus und übrigens auch Paulus deuten es so. Jesus hat für uns gelitten. Und da, wo wir für ihn leiden, da haben wir etwas zu teilen mit Jesus. Wir teilen die Leiden Jesu. Es kommt zu einer Begegnung mit dem Gekreuzigten und die macht stark. Petrus sagt, die darf sogar in die Freude hineinführen. Die Freude ist nicht der Antagonist zum Leid, sondern ist der siamesische Zwilling vom Leid. Wir singen, es gibt so ein uraltes Lied, das heißt, in dir ist Freude in allem Leide. Also hat man schon im, weiß nicht, 16. Jahrhundert oder so, hat man das schon auch erlebt. Nicht Freude am Leid, aber Freude im Leid. Wir sehen uns nach der Fülle des Heiligen Geistes. Das tun wir doch alle. Wo Gottes Geist ist, da ist Liebe. Und wo der Geist des Herrn ist, da ist Freiheit. Also sehnen wir uns danach. Und gerade dann, so schreibt es Petrus, unter Beschimpfung ruht der Geist der Herrlichkeit, der Geist Gottes auf euch. Eine Weise, wie Christen mit dem Heiligen Geist erfüllt werden, ist der Druck, die Bedrängnis. Gerade auch die verfolgten Gemeinden, die haben den Geist. Was sollen wir tun? Denkt an die Gefangenen, habe ich vorhin schon vorgelesen, und nehmt an ihrem Schicksal Anteil, als wärt ihr selbst mit ihnen im Gefängnis. Habt Mitgefühl mit den Misshandelten, als wäre es euer Körper, dem die Schmerzen zugefügt werden. Was sollen wir tun? Wenn Verfolgung so etwas Wunderbares ist, dann ist es doch am besten, es bleibt so, oder? Das wäre zynisch. Es ist grundverkehrt. Gott hat uns so geschaffen, dass wir natürlich immer die Nöte loswerden wollen, die uns plagen. Habe ich schon am Anfang gesagt und ist auch klar. Wenn wir durstig sind, brauchen wir was zu trinken. Das hat nichts mit Eigenliebe zu tun. Das hat Gott in uns eingebaut sozusagen, ist Teil seiner Schöpfung. Das ist etwas Gutes, eine sehr gute Idee, sonst würden wir alle umkommen. Und wenn wir jemand leiden sehen, dann haben wir den Auftrag, dann ist es unsere Aufgabe, dem beizustehen, seine Leiden zu lindern, seine Leiden mit ihm zu teilen. Geteiltes Leid ist halbes Leid, zu helfen. Wenn wir unseren Geschwistern in Nordkorea das Lebensrecht abgesprochen wird, dann können wir doch nicht gleichgültig sein. Das geht doch gar nicht. Gottes Plan ist, diese Welt in seiner Weisheit so zu regieren, dass am Ende sein Reich den Sieg behält. Es wird den Sieg behalten. Und seine Strategien, wie er das so macht, wie im Leid oder im Gut gehen, wir werden es nie verstehen. Ist auch nicht unsere Aufgabe, das zu verstehen. Ist nicht unser Ding. Das ist seine Sache. Unsere Sache ist, ihn zu lieben und unseren Nächsten wie uns selbst. Keiner von uns wäre gern gefangen. Also kümmern wir uns um die Gefangenen. Der Paulus war auch gefangen, war im Bedrängnis. Und dann hat er die Erfahrung gemacht, da kam ein Paket von guten bekannten Freunden aus Philippi, aus der Gemeinde in Philippi, Nordgriechenland. Da hatten die noch was über damals. Heute ist es nicht mehr so. Und da war was drin für ihn, Geld, eine Zuwendung. Und das hat ihn gefreut. Er schreibt, alles vermag ich durch ihn, der mir Kraft gibt. Mir kann es gut gehen, mir kann es schlecht gehen, ich stehe alles durch, weil da einer ist, der mir Kraft gibt. Aber, dass ihr zu mir gestanden habt, da habt ihr recht dran getan. Das habt ihr toll gemacht. Das hat Gott Freude gemacht. Und mir auch. Unsere Aufgabe ist, den Verfolgten beizustehen und alle Möglichkeiten zu nutzen, die da sind. Ein Hauskreis hat es umgesetzt. Toll. Und ich wünschte mir, es wird noch weitere Kreise ziehen. Ich denke, wir werden auch bald wieder eine Petition für einen Gefangenen durchführen, könnte ich mir so denken. Und es hat eine ganz, ganz wichtige Funktion für uns. Wir werden nicht verfolgt, aber wir können Anteil an den Leiden unserer Geschwister bekommen und uns kann so auch Kraft zufließen von oben. Danke fürs Zuhören.